Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 52. Heute ist die erste Folge im neuen Jahr und wir haben es gerade noch im Januar geschafft, sie aufzunehmen. Heute im Studio Rolf Kersten. Hallo, hallo. Rolf. Dann haben wir noch den Johannes Schlüter.
Hallo.
Dann haben wir noch den Marc Baumann.
Ja, hallo.
Und ich bin euer Moderator Konstantin Gonzales. Ja, das neue Jahr ging ja plötzlich schnell. Schon ist der Januar fast rum. Aber wir haben noch ein paar Themen für euch aufgetrieben. Und zwar waren der Rolf und ich gestern im Kino. Was haben wir da gesehen?
Ja, wir haben eine Sunworks-Session booten sehen, die sich meldet mit Solaros, Sun 4M, i386 und einem Patch mit einer Nummer größer 600.000, also zurück in die Zukunft.
Eine nachgemachte
verbunden.
Sunworks-Station,
und
genau.
Und diese Sunworks-Station hat den Zugang 1989 schon zum Grid dargestellt.
Richtig. War das 89? Nee, das war nicht 89.
Ja, das war Tron Legacy, ihr werdet es schon erraten haben. Also der Original Tron war ja Anfang der 80er Jahre.
Genau.
Aber diese Workstation ist jetzt erst später aufgewacht.
Ja, ja, klar.
Und hat dann...
Die hat sich wie durch Magie geupgradet.
Genau, genau. Mhm. Das passt auch genau. Also 1989 gab es dann 4M. Es gab aber, glaube ich, kein i386.
Nee, ja, doch. Es gab mal, vor langer Zeit mal, aber das ist vor 89 gewesen, so ein paar Intel-Versuche. Erste. Weil die haben nämlich alle gewitzelt, als wir dann nämlich mit den ersten x86er-Systemen bei Sun rauskamen. Da hieß es dann schon, ja, das hatten wir doch schon mal vor 20 Jahren oder so. Ne?
Also auf jeden Fall war die Grafik dann im Grid, die war dann wirklich awesome. Also
die
da
war gut.
Dann, da muss mindestens eine Batterie Elite 3D-Grafikkarten oder XVR 4000-Grafikkarten am Rendern beteiligt gewesen sein.
Ja, den Tron noch nicht gesehen, ne?
Nee.
Marc und Johannes. Also der ist gut, der ist unterhaltsam, man darf bloß nicht zu viel technische Akkuratesse erwarten, denke ich mal. Aber das war ja bei Tron in den 80er Jahren auch nicht so, oder?
Ja.
Das ist halt ein Disney-Film.
Die Programme sehen alle gut aus.
Ja,
also
das stimmt.
Es ist wirklich auch auf Design geachtet worden. Das sind nicht einfach nur Programme, sondern...
Sehen gut aus.
Und so ein
Debugger hätte ich auch gerne. Und Debugging ist wirklich eine sehr herzerwärmende Erfahrung. Also es war gut. Ist empfehlenswert, doch, denke ich auch. Mich hat bloß ein bisschen verwirrt, dass er manchmal in 3D war, manchmal nicht.
Ja, ich glaube, die haben mitten während, der Film wurde ja über längere Zeit gedreht.
Mhm.
Und sie haben, glaube ich, mittendrin entschieden, erst Teile in 3D zu machen.
Ach so.
Also sie wollten immer, ich habe so ein Interview gelesen, sie wollten immer jeweils die neueste Technologie nutzen, die da ist, während der Produktionszeit des Filmes. Und deswegen ist jetzt wohl nur Teil in 3D.
Wobei das ja eigentlich schon, also es macht zeitweise ja Sinn, was sie in 3D machen und was nicht. Aber ihr beide, ihr guckt euch schon Fragen an. Ihr habt den
Film
ja gar nicht gesehen.
Ja, ich muss da lachen. Also wenn dann so ein Film spontan von Schwarz-Weiß auf Farbe umschaltet, dann heißt, die haben mit den Dreharbeiten schon recht früh begonnen.
Ja gut, sie haben natürlich die Szenen in 3D gemacht, die in 3D sein müssen, und die Szenen, die jetzt nicht in 3D sein müssen, haben sie in 2D gelassen. Ich will jetzt hier keine Spoiler verbreiten. Nur an bestimmten Stellen waren sie dann plötzlich nicht mehr ganz so konsequent, deswegen hinterlässt das so ein bisschen diesen Wow, das war bestimmt künstlerisch wertvoll und ich habe es nicht verstanden, Eindruck.
Wie ist es, der Regisseur war Architekt vorher?
Echt?
Ja.
Ah,
das
okay.
Habe ich gelesen in irgendeiner Review. Das ist aber
anders. Es gibt auch schöne Städte zu bestaunen. Also das
ja,
ist
richtig. Und schöne Raumschiffe.
Also ja, das Design ist total klasse. Das ist echt schön. Also das ist eigentlich eine wunderschöne Bildershow mit guter Musik und kann man empfehlen. Ja, und dann haben wir noch mehr geguckt. Wir haben ja noch inzwischen endlich mal nach 3 Jahren Heldenfunk haben wir endlich mal IT-Crowd geguckt. Ne? Das hätten wir eigentlich auch vorher machen
genau,
müssen.
Genau, die haben wir gar nicht von alleine entdeckt. Also das ist auch mal jetzt einen schweren Vorwurf an unserer Zuhörerschaft, dass es 51 Folgen uns keiner darauf hingewiesen hat.
Genau,
dass es da so einen Diamanten gibt in unserem Bereich, die IT-Crowd.
Also wenn ihr da draußen noch nicht IT-Crowd kennt, dann ist das eine unbedingte Empfehlung. Ist eine Fernsehserie aus UK.
Mhm.
Von der BBC?
Nein, ITV oder sowas.
ITV, aber auf jeden Fall mit dem trockenen englischen Humor.
Aber gut, schön drin. Trockener englischer Humor, sehr gut geschrieben, und da geht es um Systemhelden eigentlich. Ne? Es geht eigentlich nur um Systemhelden. Und es geht eigentlich ziemlich akkurat um Systemhelden, die im Keller ihr Dasein frusten. Und
genau, besonders einen Systemhelden, der hinter der roten Tür sein Dasein fristet. Aber ja, wir wollen ja jetzt nicht
spoilern. Der coolste von allen, genau. Also wenn es noch nicht geklappt hat, schaut euch einfach mal IT-Crowd an.
wirklich
da
toll.
Da lohnt sich eine schöne große Leinwand, habe ich festgestellt. Ich kann das ja schon vom kleinen Bildschirm schauen, aber so auf einer großen Leinwand in einem Heimkino ist das schon was.
In HDTV und 3D und Dolby 5.1 Sound. Und na gut, das ist jetzt nicht wirklich der Fall bei IT Crowd, aber IT Crowd in 3D wäre vielleicht mal nicht schlecht. Da kann man bestimmt so Mist machen mit irgendwelchen Bildschirmmenüs oder Animationen oder...
Genau, genau. Bildschirmfeuer, das aussieht wie Bildschirmschoner.
Nerf Guns. Oder so. Ja, also Empfehlung, ja, Tron Legacy kann man sich angucken. Der Frauenanteil im Kino war nicht so richtig hoch.
Nee, es war gestern in München, gab es zwei Parallelveranstaltungen. Es gab also einmal eine Nerd Night, also eine Zusammenkunft aller Nerds, die sich interessante Vorträge anhören. Und die sich nicht ganz so intellektuell herausfordern wollten, so wie Konstantin und mich, wir sind dann in Tron Legacy gegangen und genau, mit also gefühlt 95% Männeranteil, Männer über 35 genau. In dem Kino, ja.
Und IT Crowd können wir auch empfehlen. Da gibt es wahrscheinlich auch einen ähnlichen Frauenanteil, aber wir haben uns weggeschmissen vor Lachen.
Also ich ja, es geht auch um Schuhe bei dieser Serie.
Es geht auch um Schuhe, ja. Also ich hatte am nächsten Tag auch so leichten Muskelkater, muss ich zugeben. Das war sehr erfolgreich. Ja, aber wir kommen mal wieder zu anspruchsvolleren Themen. Ich habe irgendwie, wann war das? Anfang Januar habe ich mal so rumgefragt, weil ich mir mal so einen URL-Shortener leisten wollte, also so zum selber bauen. Und der Johannes meinte, das brauchst du doch nicht. Aber inzwischen habe ich es gemacht. Yes. Und ich muss sagen, URL-Shortener finde ich gut.
Wofür denn?
Ja, was ist ein URL-Shortener? Also inzwischen kennen wir das ja, wer Twitter nutzt, der nutzt auch immer einen URL-Shortener. Meistens nämlich einen Dienst, wo man eine lange URL reinkippt und es kommt eine kurze URL raus. Das war vor 10 Jahren schon irgendwie mit tinyurl.com und als dann Twitter hochkam, dann kam dann plötzlich die große Welle der URL-Shortener, die sich alle gegenseitig versucht haben, ihre kurzen Domains wegzunehmen, weil es natürlich mit nur 140 Zeichen pro Zeile vital wichtig ist, einen URL-Shortener zu haben, um überhaupt einen interessanten Link tweeten zu können. Und so gab es dann den Krieg der URL-Shortener und dann gab es dann welche, die kamen und sie gingen und die bieten dann mehr Services an, manche zum Bezahlen, manche für lau. Und dann kam irgendwann mal Google mit goo.gl als ihren eigenen Haus-URL-Shortener und inzwischen hat Twitter seinen eigenen Haus- und Hof-URL-Shortener, der heißt nämlich t.co. Und wer Geek ist und seinen eigenen Blog hat, der kommt irgendwann auch mal auf die Schnapsidee, seinen eigenen URL-Shortener machen zu wollen. Denn alles, was man dafür braucht, sind ein paar clevere PHP-Skripte. Da gibt es auch mehrere von und ich habe mir dann irgendwann mal den URLs installiert. Das ist der Your Own URL-Shortener. Das heißt, der Marc, der verzieht schon den Mund. URLs.
URLs.
Abgekürzt für Your Own URL-Shortener. Auf den bin ich übrigens gekommen durch den feinen Möllus, der auf Twitter sein Unwesen treibt und sein eigenes Blog pflegt. Und sein Blog heißt übrigens Vorsprung durch README und das kann ich jedem empfehlen. Der Möllus ist nämlich ein Systemheld aus Berlin, hat öfter, glaube ich, auch mal mit Sun und Solaris zu tun und der hat immer so wunderbar trockene Bemerkungen auf Berlinerisch, die er auf Twitter zu allem möglichen Mist erzählt. Vor allem hat er eine sehr schöne deutsche Schreibweise für allen möglichen Shit.
Das ist auch nicht deutsch.
Genau. nee, umgekehrt. Er schreibt Scheiße S-H-I-C-E, was ich sehr witzig finde. Und andere solche Klamotten, die er immer wieder mal trocken über Twitter verbreitet. Und er nennt seinen Arbeitgeber das New Economy Amt. Was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, was denn das New Economy Amt wirklich ist. Aber irgendwann komme ich mal nach Berlin, dann greife ich mir mal den Möllus. Du bist jetzt gewarnt, Möllus. Und dann machen wir mal ein Interview. Und der Möllus meinte, der Jules wäre cool, weil er sich nämlich auch seinen eigenen URL-Shortener irgendwann mal installiert hat und meinte, das wäre jetzt voll cool und tinyurl.com können jetzt einpacken. Ja, warum braucht man das? Weil ich auch gerne kurze Links über Twitter verbreite und ich es cool finde, meinen eigenen URL-Shortener zu haben. Und ich habe inzwischen auch gemerkt, die normalen URL-Shortener, die sind jetzt alle überlaufen, deswegen sind die Links gar nicht mehr so kurz.
Das heißt also, bei TCO bist du mindestens 4- oder 5-stellig mit dem String, der nach dem Slash kommt. Und wenn du dann eine eigene Domain suchst, die kurz ist, dann ist wahrscheinlich so eine 4-stellige Domain im Moment gerade noch drin. 3-stelligen sind alle schon weg. Aber damit schafft man es immer noch, ganz kurze URLs hinzukriegen. Und ich hatte sogar schon mal den Fall, dass ich in meinen Twitter-Client meine eigene selbstgeschortene URL eingegeben habe. Und weil mein Twitter-Client von Twitter ist, hat er darauf bestanden, meine eigene URL durch den Twitter-Shortener nochmal durchzujagen, und das Ergebnis war länger als das, was ich eingegeben hatte, was natürlich paradoxerweise dämlich ist. Seitdem bin ich auch nicht mehr gut auf t.co zu sprechen, aber gut, das ist eine andere Story. Also man kann mit einem eigenen URL-Shortener natürlich seine URLs dann auch selber verkürzen und damit kürzere URLs bekommen. Wer also das letzte bisschen Character rausschmeißen will, der kann das damit machen. Aber man kriegt auch Statistiken. Also ich
kriege also die ganzen Marketingdaten. Wie viele Leute haben auf deine Twitter-URL geklickt? Und
genau,
wie viel Open Rate und wie viel Click-Through Rate und wie viel Conversion Rate und das in Revenue und.
Ja, nicht ganz so schlimm, aber ich habe jetzt einfach mal die letzten 3 Blog-Einträge, die wurden dann automatisch dann per Twitter über den eigenen URL-Shortener verbreitet. Das kann ich jetzt nachgucken. Aha. Der Eintrag mit dem Iron Sky Interview als Video wurde 186 Mal angeklickt und über Twitter, und dann kann ich mich freuen wie ein Schnitzel. Und dann weiß ich auch, um wie viel Uhr die geklickt werden, und dann sehe ich aus, aha, die meisten Klicks kommen nur in der Stunde, nachdem ich das getwittert habe. Danach ist das schon so weit weg im Stream, dass es keinen mehr interessiert. Aber ja, ich bin also noch nicht so weit wie Guy Kawasaki, der seine Tweets immer im 12-Stunden-Abstand wiederholt, weil das ist mir dann doch zu blöd.
Die klassische Marketing-Massen-E-Mail-Auswerte-Infrastruktur ist dahinter, ne?
Ja, das sind irgendwie die gleichen Charts, die man bekommt, wenn man Piwik installiert. Das ist ja auch so ein Analytics-Package für seine Webseiten und so. Aber sag du mal, wozu brauche ich nicht einen URL-Shortener?
Ja, ich meine, die Frage ist immer, wozu braucht man etwas, welchen Vorteil liefert das? Man könnte natürlich ein paar Nachteile finden zu so einem Ding. Zum Beispiel für mich, als jemand, der diesen Link sieht, ich möchte eine grobe Idee haben, was versteckt sich denn dahinter? Wenn ich so einen Tweet singe, habt ihr das schon gesehen? Dann irgendeinen nichtssagenden Link, der identisch ist zu dem, Inhalt identisch ist zu dem Link, den ich schon von 5 anderen Leuten mit anderen Short-URLs gesehen habe, dann muss ich das 5. Mal auch noch draufklicken.
Ja, okay.
Und dann möchte ich eventuell wissen, ist es vielleicht eine PDF-Datei oder ist es eine normale Webseite
oder ein Virus.
Kommt jetzt das große ISO, was ich mir runterlade. Solche Informationen geht halt relativ schnell verloren. Was ich mal festgestellt habe, ich bin jetzt etwas weniger Twitter-mäßig wieder aktiv, aber dass es da so Twitter-Clients gibt, die mir automatisch die lange Form anzeigen können, wenn sie den Shortener erkennen. Das heißt, der sieht, dass dieser Shortener, das kann ich problemlos lang machen, und ich sehe jetzt hier Mouse-Over oder direkt dargestellt den echten Link, der dahinter steht. Was natürlich super praktisch ist, um diese Informationen wieder zu bekommen. Anderes Problem ist, dass es eine Komponente mehr erzeugt, die failen kann. Das heißt, wenn der Shortener-Dienst weg ist, ist auch der Inhalt weg. Auch wenn der eigentliche Webserver, auf dem das läuft, noch da wäre.
Wobei man sagen muss, ein Vorteil ist, man kann sich dann auch den Teil hinter der Domain selber aussuchen bei den Shortenern. Also man könnte damit so ein bisschen die Information wieder zurückgewinnen, wenn man will, wenn man es als Publizist dann auch will. Dann könnte man irgendwie blabla.com
/ und dann wieder einen langen String hinten dran machen.
Ja, einen kurzen, prägnanten. Also es kann auch einer sein, den man sich gut merken kann. Ja. Weil ich bin
klar, das verwende ja auch gelegentlich, diese Shortener, wenn ich hier eine lange URL habe, die ich irgendwo reinpacken möchte.
Ja.
Dass ich dann versuche ich irgendwie meistens Tiny URL, weil das seit Jahren immer mehr oder weniger funktioniert hat. Ich glaube, nie mit Problem. Dann schreibe ich irgendwas hin, dass ich es nur auch selber merken kann.
Und dass
es auch klar ist, was das ungefähr ist. Von dem her ist es schon ganz praktisch, dass es die Dinger gibt. Das stelle ich gar nicht in Abrede. Die Frage ist halt immer, brauche ich noch mehr? Und was es hilft. Was ich auch erwähnt hatte in unserer Diskussion, was ja grundsätzlich ganz schön ist, wenn du eben sagen kannst, okay, hier aus meinem Blog heraus, das macht es selber. Und da gibt es ja einen Yahoo eingeführten mehr oder weniger Standard, den, glaube ich, sonst nirgendwo interpretiert wird.
Also kein Standard.
Ja, ich meine, Standard ist halt immer, was man Standard nennt.
Ja.
Dass es im HTML-Tag in der Webseite eben drin steht, diese Webseite ist, und mir diese URL richtig zu halten, das ist die lange URL, die dazu gehört, und das hier ist eine Short-URL, die auf denselben Inhalt führt.
Ja, da müsste ich mal gucken, wenn man, ob Drupal das unterstützt, dass man das auch zuordnen kann.
Dann,
aber
Das Schöne daran ist, das ist dieselbe Software, die das macht. Mhm. Das heißt, der muss nicht weiterleiten auf die Langform-URLen, sondern er kann den Inhalt direkt ausliefern.
Ja, ja.
Das heißt, es nimmt diese Fehlerkomponente raus, diesen Point of Failure. Und es hat den Vorteil, dass eine Suchmaschine damit super klarkommt, weil die weiß, ach, das ist ein Link, der dorthin führt. Dann kann ich das als PageRank-mäßig zugehörig identifizieren, als ein Link, der hier drauf führt und entsprechend das in meinen Bewertungsalgorithmus mit aufnehmen. Und das ist dieselbe Seite. Das heißt, im Suchergebnis steht die lange URL drin und alle Links, die auf die kleine URL gehen, werden trotzdem ordentlich mitgezählt.
Wobei so eine kurze URL auch eine kurze Lebensdauer hat, denn die wird in der Regel über Twitter verbreitet und nach ein paar Tagen interessiert sie keinen mehr. Was ich gerne mal ausprobieren würde, ist, ich würde mal den Mechanismus nutzen, um für Präsentationen prägnante URLs zu kreieren, die man sich auch im Kopf merken kann, weil oft hat man nämlich das Problem, man macht eine Präsentation und dann sagt man, okay, und dieses geniale White Paper zu ZFS findet man und dann kommt dann so eine URL, die dann in zwei Zeilen auf dieser Folie auftaucht, die sich keiner merken kann und wo es völliger Unsinn ist, die überhaupt in einer Präsentation aufzunehmen, weil die dann eh keiner so richtig verwendet. Aber wenn man stattdessen eine kurze, prägnante URL dahin bringen kann.
Das ist auch eine der Stellen, wo ich solche Tiny-URL-Geschichten verwende. Dass, wenn ich irgendwelche Folien habe und dann nicht eine ewig lange URL draufschreiben möchte.
Also was echt schwierig ist, ist eine Domain zu finden, die wirklich kurz ist, weil die ganzen Ultra-Kurz-Domains sind alle weg. Also ich habe lange gesucht und irgendwann bin ich auf conf.me gekommen für convert.me. Das Einzige, was ich noch in irgendeiner Form einfach merkbar zuordnen konnte. Ich hätte vorher noch url.me gefunden, da behauptete Strato, die wäre noch frei, aber dann wollte ich die dann auch klicken, die Domain, und machen und reservieren und gib mir, ja. Und dann meinte Strato, ah nee, die ist doch nicht frei. Und also wurde es dann doch eine vierstellige Domain. Aber ich denke, mit ein bisschen Fantasie findet man schon seine eigene kleine Domain. Und ich denke, vierstellig ist auch noch gut genug. Vor allem, wenn man danach nicht so viel hat. Aber gut, mal schauen, was die Praxis
nicht
zeigt.
Nicht so viel Inhalt, oder?
Nee. Aber ich finde das praktisch. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Vor allem, wenn man dann mal auf Folien oder so, Flugblättern, Autokennzeichen, URLs verbreitet.
Stimmt, die ganzen Autokennzeichen könnte man mal durchgehen, ob die schon alle belegt sind.
Genau. Autokennzeichen sind doch primär dafür genutzt, SQL-Injection zu verbreiten.
Genau, für die Blitze. Ja, also meine Frau, die will das auch mal für Marketingzwecke ausprobieren, weil man dann nämlich ja auch die Statistiken halt kriegt und dann weiß man auch, wie häufig wird die von welchem Land geklickt. Vielleicht ist das ja mal witzig.
Weil du es ja auf der Endseite auch wieder hast, deine Statistiken. Auf der Seite, zu der du hinlenkst, wenn das deine eigene ist.
Aber manchmal in einem größeren Unternehmen hat man nicht immer Zugriff zu allen Statistiken, die man gerne hätte. Das heißt, du willst keinen eigenen URL-Shortener machen, du machst lieber andere Hobbyprojekte. Du verlässt dich ganz auf tinyurl.com.
Ich nutze es so selten, dass das
nicht
für mich nicht den hohen Prioritätswert hat. Und als die Frage kam, hatte ich auch so ein bisschen schon andeuten lassen, es ist ja ein Unterschied, ob du das jetzt verwendest, um Dritt-URLs zu verwenden oder um auf deiner eigenen Seite für deine eigenen Links und deinem eigenen Blog das integrierte System sozusagen verwendest, dass du eben, wie vorhin erwähnt, die Langform für deine URL hast und die Kurzform, die gleichwertig effektiv sind.
Ja, ja.
Das macht ja auch noch einen Unterschied.
Dann machen wir an dieser Stelle nochmal einen kurzen Werbeblock für den Blog von Möllus, der mich nämlich auf diese Sache gebracht hat. Der Blog heißt Vorsprung durch Readme, readme.möllus.de, M-O-E-L-L-U-S. Der hat nämlich Glück gehabt, der hat nämlich für seine URL-Shortener-Domain hat er möll.us gekriegt, was natürlich sehr schön ist. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Ich suche jetzt nochmal schnell den
Artikel. Mit Ö oder OE?
mit OE. Also Umlaut-Domains, da kann ich überhaupt nicht, das verstehe ich auch nicht. Also muss ich echt sagen, wer Umlaut-Domains verwendet, der zündet auch Häuser an. Also genau, sein Eintrag heißt Bitly und Co. können mal einpacken und TCO sowieso. Und da schreibt er seine Erfahrungen. While I'm schreibing this, Twitter ist gerade voll am Rumwahlen, wenn das mal nicht TCO geschuldet ist und so weiter. Und der hat jetzt auch seinen eigenen URL-Shortener.
Aber also gerade mit URL-Shorteners, da lohnen sich doch die ganzen Umlaut-Domains. Ich habe mal einen gesehen, der hat irgendein Unicode-Zeichen, ich glaube ein File oder sowas.
Cool.
Punkt Top-Level-Domain.
Ah, bekommen. Das ist natürlich cool.
Und damit hast du dann nur noch 4 Zeichen.
Ja, nur wenn du dann noch wüsstest, wo du den Pfeil auf der Tastatur findest.
Nee, und so zum auf deiner alten Sun 4M i386 Workstation.
Das muss ja nur, ich meine, das funktioniert auf den Folien nicht mehr. Da machst du ja deinen QR-Code Moment heutzutage hin. Dass man das abfotografiert und dann auf die Webseite kommt. Aber für den Twitter-Einsatz ist das Unicode-Zeichen ja super.
Also, Möllers Blog ist euch ans Herz gelegt, inklusive dem Eintrag. Wir verlinken das natürlich gerne mit einer kurzen URL auf systemhelden.com. Ja, was haben wir noch?
Ja, wir haben ja eben schon gesprochen von dem Problem, das was down sein kann.
Der URL-Shortener
oder deine Website.
Genau, und darauf bin ich dann gestoßen, weil mein Blog manchmal down ist. Obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, da er ja höchst zuverlässig von Strato gehostet wird. Aber leider stellt sich heraus, dass manchmal man mit seinem Blog irgendwo in einer Infrastruktur ist, die man sich mit anderen teilen muss, weil man ja das billigere Paket gekauft hat. Und diese anderen so viel Traffic erzeugen, dass für einen selbst nicht mehr viel übrig bleibt. Und dann steht man natürlich da und muss dann seinem Provider erklären, dass der Blog nicht down ist, weil man selber sich verkonfiguriert hat, sondern dass er einfach down ist, weil er einfach down ist und die Last zu hoch war. Und für sowas gibt es einen Dienst, der heißt monitis.com. Das ist ein Monitoring from the Cloud-Anbieter sozusagen. Das ist also eine Webseite, wo man sich anmelden kann und dort kann man dann seine Lieblings-URLs eintippen und die pingen dann die URL alle 20 Minuten an und liefern dir dann Statistiken, wie häufig der Ping welchen Timeout gebracht hat. Es geht auch komplexer. Die können auch komplette Page-Loads simulieren. Das heißt also, alle 20 Minuten laden sie die Seite komplett runter und sagen dir dann, wie lange das dauert. Und davon gibt es eine Bezahlversion, die heißt monitis.com. Mit allen möglichen anderen Diensten. Da könnt ihr auch Datenbankports abfragen oder du kannst einen Client installieren und dann
schickt der Client. Wenn man die Datenbank natürlich öffentlich erreichbar hat.
Wenn sie öffentlich erreichbar ist. Oder du kannst auch so einen Client herunterladen und auf deinem Server installieren und der schickt dann immer regelmäßig Load und wie voll ist die Platte und andere Statistiken an monitis.com. Und die haben einen kostenlosen Dienst, der heißt mon.itor.us. Wo wir schon bei kurzen URLs sind. Und dieser kostenlose Dienst, den kenne ich schon seit Jahren, weil der nämlich für den beliebten Solaris Internals Wiki hergenommen wird. Und mon.itor.us war früher mehr so die Lite-Version. Da gab es dann nur ganz wenige Funktionen, die man nutzen konnte. Und man hat dann immer wieder Werbung bekommen, man möge doch bitte die Bezahlversion nehmen. Und seit letzter Woche, glaube ich, gibt es ein Pressrelease, dass jetzt Monitis die Schritt für Schritt die ganzen Bezahlservices auch auf kostenlos umstellen will und dann also neue Services dazu machen will, die dann auch nützlicher sind. Also da bin ich auch mal gespannt, was es gibt. Also ich habe das mal getestet und ich finde das sehr nützlich, weil ich jetzt wirklich eine Statistik bekomme, wo ich weiß, wann ist wieder mal viel los auf meinem Server, wo mein Blog mit landen muss und wann kann ich mal eine Mail an Strato schicken, ich möchte gerne auf einen anderen Server gemoved werden, weil da zu viel los ist. Lässt du eigentlich deine Server mal irgendwie monitoren? Machst du das selber mit Nagios oder machst du das auch
Ich habe eine Instanz von MySQL Enterprise Monitor, die mir so ein Grundmonitoring A für die Datenbank und B für das System liefert, was ich aber nicht wirklich auswerte.
Ja, man hat so ein beim Monitoring.
Du sammelst nur die Daten. Ich sammle nur, ich habe keine Alerts konfiguriert, die mir per E-Mail oder so zugehen. Einfach weil ich zu faul bin und weil dann ist es halt down.
Ja, also beim Monitorers gibt es auch Alerts, die schicken dir dann eine Mail, wenn irgendwie was down ist oder sowas. Man hat auch so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ich habe ja zu Hause einen Home-Server und wenn ich meinen Home-Server sich selbst monitoren lasse, ist das ja herzlich sinnlos.
Naja, nein, du kannst natürlich gewisse Services drauf monitoren. Dass ja. du zumindest die Information hast und die grundsätzliche Auslastung und sowas, ja, das geht schon vom System selber. Natürlich, den ist er erreichbar, der ist ein bisschen aufwendiger zu machen. Kann man natürlich einmal irgendwo außen rum proxy und wieder zurück oder sowas, aber. Mhm.
Nur der kann sich dann nicht melden, wenn irgendwas ist, wenn er nicht mehr läuft oder sowas.
Ja, Telefon dranhängen. Telefon und SMS rausschicken lassen.
Genau. Pagen.
Hallo.
Pagen.
Ich sterbe
mit
gerade.
Mit Tron zu sprechen, Pagen.
Pagen. Dann kriege ich eine SMS, hallo, ich bin gerade gerebootet worden oder so.
Did you try turning it off and on again?
Genau. Also für die Zwecke, wo man sich auch mal von extern monitoren will, ist das okay. Aber ich habe natürlich auch Verständnis, viele Leute wollen auch sich selber ihre eigene Monitoring-Infrastruktur dahinstellen. Gerade wenn man mehrere Rechner hat, ist das auch sinnvoll. Das ist wahrscheinlich gut, beides zu haben. Das heißt also, du weißt gar nicht, was deine Server gerade tun. Soll ich dich mal monitoren?
Ist nicht nötig. Da habe ich, wenn sowas passiert, sehe ich sie erstmal daran, dass alle E-Mail über den Server geht. Das heißt, die Monitoring-E-Mail bekäme ich auch nicht.
Ah, das ist natürlich...
Ich könnte es natürlich an einen Firmen-Account oder sonst was schicken. Es gäbe ja noch Alternativen
dazu. Pagen lassen.
Pagen. Oder doch eben die Variante. Mhm. Aber dann müsste ich im Zweifelsfall reagieren.
Wozu?
Unterdem das ja wirklich für mich nur der private Spielserver ist.
Ja.
Da nichts draufläuft, das jetzt wirklich immens wichtig wäre aus meiner Sicht.
Dann rufen wir doch jetzt mal zum Feedback auf und fragen unsere Hörer, wie steht ihr zu URL-Shortenern? Ist das euer Ding, einen eigenen zu haben? Oder hasst ihr URL-Shortener und wollt lieber lange URLs haben? Und B, wie sieht es bei euch eigentlich mit Monitoring aus? Wir haben schon ein paar Mal über Monitoring geredet. Wir hatten doch diese eine Firma, Spiceworks, interviewt zum Monitoring. Machen wir so. Zum
Thema Windows. Monitoring fällt mir jetzt auch noch eine Link-Empfehlung ein.
Ah.
Und zwar gibt es ja in Amerika einen Hoster namens Joyent, wo einige ehemalige Sun-Mitarbeiter hingegangen sind, die in der Vergangenheit an D-Trace gearbeitet haben.
Ja.
Die haben einen Vortrag gemacht, da sind auch die Videos verfügbar und da wird die gesamte Geschichte erzählt, wie sie mit Monitoring darauf gekommen sind, dass das Anschreien von Festplatten ungesund ist. Und also da ist jetzt, da sind nur einige Teile in dieser Geschichte bisher unerzählt gewesen und die werden halt jetzt da sehr schön erzählt.
Sind die auf dem Joyent-Blog oder wo sind die bei Ben Rockwood im Blog?
Sie sind auf jeden Fall auf dem Joyent-Blog von dem Brandon Gregg und von Brian Cantrell verfügbar und irgendwo gehostet auf Vimeo, glaube ich.
Ah. Okay. Ja, Vimeo ist auch mein neuer Videoservice of Choice geworden, weil YouTube ist immer so billig. Also die Videos auf YouTube, die sind immer so auf 10 Minuten beschränkt, jetzt glaube ich auf 15 Minuten.
Nee, jetzt und nicht mehr, jetzt ist also ist komplett die Beschränkung aufgehoben. Also es gibt jetzt die ersten, ich habe jetzt so einen Community-Film vom letzten Jahr gefunden, die ein Prequel zum Herr der Ringe gedreht haben, ziemlich cool. Und das ist 1:10 und
du hast bei YouTube immer die Möglichkeit, wenn du irgendwie der Filmmacher bist, der dort registriert ist, dann darfst du längere Filme hochladen. Mhm. Das ist irgendwie so ein Auswahlprozess. Das gibt es schon seit Jahren, dass sie das haben.
Okay.
Aber
ich habe jetzt beide mal benutzt und YouTube ist mehr so der Massenprovider, da ist alles drauf. Und bei Vimeo hat man viel mehr Möglichkeiten, Qualität zu beeinflussen. Also du kriegst auch die Originaldatei mit Vimeo angeboten, wenn du sie dir da anguckst.
So ein gewisser Hintergrund für YouTube ist, was ich irgendwie gelesen habe, ab 10 Minuten verlangt das MPEG-Konsortium mehr Lizenzgebühren.
Ja, wobei das aber die Debatte ist. Deswegen, das ist ja der ewige Krieg zwischen Google und dem MPEG.
Klar, das ist so ein bisschen ein Hintergrund an der Geschichte, warum solche Beschränkungen da sind. Natürlich auch eine Idee ist, dass YouTube jetzt nicht unbedingt zum Hoster von allem illegal hochgeladenen werden möchte. Sie haben zwar ein relativ effizientes Erkennungssystem und Filtersystem, was ja ein grandioses System ist. Ich habe irgendwo mal eine Studie gesehen, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet.
Ja, das ist diese super Studie, wo einer einfach Parameter in der Musik verändert hat und geguckt hat, ab wann wird es erkannt.
Warum man auch häufig irgendwelche Videos findet, die dann spiegelverkehrt oder sowas ablaufen. Einfach nur um diese ganzen Mechanismen zu umgehen.
Ja, wobei ich frage mich halt, ob das wirklich was bringt, da den Inhalte dann wirklich automatisch zu blockieren, weil wenn ich dann einen Film sehen will und dann heißt, dieser Film enthält oder dieser enthält Content von irgendeiner großen weltweiten Content-Firma, dann denke ich mir auch, jetzt kann ich wegen dieser großen weltweiten Content-Firma den Film nicht anschauen, nur weil der Typ halt zufällig die Musik vielleicht runtergelegt hat.
Mhm. Naja, was sie, wo Google die Verträge hat, machen sie sehr gut. Dann steht sie unten drunter, dass man mehr erkannt, das ist dieses Lied. Und dann wird eine entsprechende Gebühr dafür gezahlt. Das heißt, idealerweise bekommt das dann der Künstler sein Beitrag wieder. Dann ist es hier wieder super gut. Das ist ja eine Sache, die ist ja wunderschön. Wenn das sauber funktioniert, dass dann der Erschaffer von dem Werk an den Werbeeinnahmen, die Google macht, mit beteiligt wird.
Ja gut, aber ich denke mal, die Musik an der Stelle ist ja vielleicht absolut nur die Nebensache und hat an der Stelle ist die Schöpfungswert des Films weitaus höher.
Das, ja, aber dann kann man auch eine andere Musik nehmen, wenn sie egal ist.
Ja, also das ja, ist halt ein immerwährendes
Problem. Ist halt, es ist halt blockiert und viele Leute,
die diese Filme
machen, denken halt nicht nach. Ja,
ja, das ist schon klar. Ich sag's dir, das ist ja. Es ist ja ein Problem, also es gibt, weil der Künstler an sich soll ja mitfinanziert werden. Das ist ja, glaube ich,
das ist auch richtig, ja.
Eine gute Sache. Inwieweit dann die Major Player in diesem Business da irgendwie zwischen reinspielen und ob es die in der Form braucht, sei mal dahingestellt. Bei natürlich, wenn die groß Marketing machen und die Leute groß machen, ist dann auch wieder eine Idee da, okay, dann macht es auch Sinn, dass sie vielleicht was mitverdienen, ob sie Maßstäbe sein müssen, weiß ich nicht, kompliziertes Thema. Ich glaube, da könnten wir 2 Stunden drüber diskutieren und werden immer noch nicht weiter. Aber irgendwie muss man schon schauen, dass sowas einigermaßen fair zugeht.
Also Vimeo ist mehr so ein anderer Service. Vimeo ist mehr so ein Premium-Service für Leute, die eigene Videos produzieren. Also nicht für die, die was aus dem Videorekorder hochladen. Das richtet sich mehr an die echten Content-Creators. Und die machen das wirklich als Premium-Service. Das heißt also, es gibt zwar schon ein Angebot, was kostenlos ist, aber wenn man es richtig nutzen will, dann sollte man seine $50 im Jahr dahin überweisen und dann hat man wirklich alle Features. Und die haben keine Längenbegrenzung, die machen aber vor allem auch keine Qualitätseinschränkungen. Das heißt also, wenn man jetzt seine Videodatei da hochlädt, dann wird die auch in sehr hoher Qualität in verschiedene Auflösungen berechnet und man kriegt dann auch die Möglichkeit, die Originaldatei wieder zurückzubekommen, wenn man eben das Video in seiner schönsten Form haben will. Und als Anbieter hat man auch die Möglichkeit, oder es ist dann auch standardmäßig so, dass auch, was weiß ich, alle möglichen Geräte unterstützt werden, auch iPods und iPhones und iPads und was auch immer. Die werden dann auch in HTML5 gerendert, wenn man das will und. Und als Anbieter hat man dann auch natürlich Statistiken, wie häufig wurde welches Video heruntergeladen. Das ist ja jetzt auch ganz interessant. Und da habe ich unsere alten CSI Munich Videos hochgeladen, denn der mediacast.sand.com Server, wo wir die früher gehostet haben, also wo wir die Originaldateien früher gehabt haben, übrigens auch die Heldenfunks, der ist ja leider runtergefahren worden und deswegen haben wir das alles umgehostet. Und da habe ich gesehen, unser CSI Munich Video, das englische, das ist jetzt schon wieder 1500 Mal runtergeladen worden.
Echt? Seitdem?
Wow. Ja, obwohl das schon 4 Jahre alt ist, ne? Und das die deutsche Version 117 Mal, immerhin. Die Originalversion. Also Marc, dein Werk.
Es lebt jetzt, weiter.
Es lebt weiter.
Ja, aber was ihr noch zu Vimeo sagen wollt, das ist also insgesamt, die haben auch sehr sinnvoll gestaffelte Preismodelle für verschiedene Arten von Nutzung und Produzenten.
Richtig.
Und wenn man auch so schaut, also es gibt ja einige Videokünstler, gerade so auch so mit so die ganzen Spiegelreflexfilme. Und die stellen da eigentlich hauptsächlich ihre Filme drauf, wenn man da eben halt auch die richtige Videoqualität dazu hat.
Das stimmt. Also das ist auch ein wunderschönes Portal, um einfach mal dort zu schmökern, was es da so für andere Videos gibt. Da gibt es dann enorme Künstler, die dann wirklich tolle Sachen damit machen. Also da kann man wirklich, ich sag mal, einen Qualitätsabend verbringen, anstatt einfach nur auf YouTube irgendwelchen Müll sich anzugucken.
Hide your wife, hide your kids.
Genau. kann man sich dort mehr so die anspruchsvolle Kost zu Gemüte führen. Gut, dann haben wir heute auch schon wieder alles Mögliche gecovert, oder?
Welche Lizenz haben wir gleich nochmal?
Für den Heldenfunk?
Ja.
Ich glaube, wir haben Creative Commons. Schauen wir mal auf...
Das heißt, wir sind wieder Kulturfördernde und lassen uns remixen und damit neue Kultur erschaffen.
Ganz sicher, ja. Lass mich mal kurz schauen. Das waren, ja genau, Creative Commons. Mit Attribution und Non-Commercial. Wir sollten vielleicht noch Share-alike dran machen. Aber nee, wir lassen den wir machen das, das nach Open Solaris Manier. Die Leute, die unsere Werke remixen, dürfen sich selber eine Lizenz überlegen.
Das Non-Commercial ist schon relativ schwer. Ja. Was das für eine Abgrenzung hat, ist es Commercial, wenn der Werbebanner auf der Website daneben ist, wenn der Affiliate-Link zu Amazon da ist, was ist Commercial?
Naja, solange wir noch nicht reich werden damit, ist das schon nicht so schlimm. Also,
ja, wenn aber andere von unserem Werk reich
ist. Ist Flatter denn Commercial? Ach ja, übrigens, bei der Gelegenheit erstmal vielen lieben Dank an die Leute, die uns geflattert haben. Wir haben nämlich schon 15 Flatters für die Webseite bekommen, sehe ich gerade. Wir haben haufenweise Likes auf unseren Folgen. Und so auch einzelne Folgen wurden geflattert. Nee, noch nicht. Wir haben jetzt so ein paar Euro gekriegt. Wenn wir uns dann einen Flatter auf die letzte Folge, also da könnte es, das könnte noch mehr besser werden.
Ja. Also es reicht noch nicht für Staffel 3.
Es reicht noch nicht, um unsere IT-Crowd-Abende zu finanzieren. Aber wir arbeiten dran.
Ja, dann machen wir schon mal den Staffel 2 an.
Genau.
Die haben wir ja schon.
Staffel 1 haben wir gesehen, Staffel 2 steht noch an. Also auch an euch, wenn ihr uns weiterempfehlt und flattert und liked, dann freuen wir uns darüber und wir sind natürlich ewig dankbar. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu Tron, IT Crowd, URL Shortener, Monitis und YouTube versus Vimeo und so weiter findet ihr natürlich auf systemhelden.com und schickt uns euer Feedback und eure Lieblings-URL Shortener Stories. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.